Ja, einer der Texte für diesen Sonntag, der in der Losung angegeben ist, steht in Epheser 2, 17 bis 22. Ich habe das genannt, Jesus ist unser Friede. Dort heißt es, und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, Zugang zum Vater. So seid ihr nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Amen. Der Text zeigt uns, es gibt noch gute Nachrichten. In den Medien allerdings sind eher die schlechten und die negativen Ereignisse, die Schlagzeilen machen. Für gute, lobenswerte Dinge bleibt dann eher oft nur die Randnotiz. Und es fällt auf, dass bestimmte Begriffe wie Einheit oder Frieden immer wieder in aller Munde sind. Sie werden wie Schlagworte gebraucht. Aber mit den realen Inhalten hapert es dann oft gewaltig. Da wird um sozialen Frieden gerungen. Und doch versucht jede Interessengruppe, ihren Besitzstand zu wahren. Einsparungen sollen gemacht werden, aber möglichst bitte bei den anderen. Das ist auch mit der Stromversorgung so. Alle wollen Windkraft, bitte aber nicht vor unserer Haustür. Man spricht gerne von Einheit und es gibt gewaltige Zusammenschlüsse politischer Art oder wirtschaftlicher Ebene. Und dann bremsen sich diese Gruppen doch wieder innerhalb der vermeintlichen Einheit aus. Die EU liefert uns oft Beispiele. Oder man erkennt erst sehr spät, dass man in Abhängigkeiten geraten ist. Und auch mit dem Frieden in dieser Welt ist es nicht so weit her. Das erleben wir ja gerade. Und wenn das immer weit weg ist, dann stört uns das vielleicht nicht so. Ja, wir beten sicher auch dafür. Aber wenn es dann schon nach Europa kommt, dann ist es noch eine andere Geschichte. Vielleicht sagen wir jetzt, na ja, das ist nun einmal so in dieser Welt, es ist eine gefallene Welt und das stimmt ja auch. Wie steht es in der Gemeinde Jesu? Leider gibt es auch da manchmal schlechte Nachrichten. Wenn zum Beispiel Unterschiede nicht als gegenseitige Bereicherung oder Ergänzung empfunden werden, sondern als etwas Trennendes. Dann geht es um verschiedene Traditionen, um den Musikstil, um Gottesdienstformen, manchmal auch um die Auslegung des Wortes Gottes. Oder es kommen Menschen in die Gemeinde, die die ersten Gehversuche machen im Glauben, aber sie bringen noch viele der vorigen Lebensgewohnheiten mit. Sie leben noch stark auf der Schiene, in der sie früher gelebt haben. Sie brauchen Veränderung, ganz klar. Aber sie brauchen wohl auch Zeit. Liebevolle Begleitung von Christen, die Vater und Mütter in Christus sind. Und diese Babys im Glauben begleiten können. Und die sich daran erinnern, auch wir waren mal so Babychristen. Die Hilfe nötig hatten. Ein Baby kann sich selber noch nicht helfen. Es braucht immer wieder Betreuung. Nicht jeder hat ein christliches Elternhaus gehabt. Ich habe das große Glück gehabt, dass es so war. Und ich bin im Kindheitsalter hineingewachsen in die Bibel, in die Geschichten der Bibel, in den Glauben. Auch unsere Kinder sind ganz früh in diese Entscheidung hineingekommen. Ich habe eine liebe Frau, die den gleichen Weg geht. Aber da gibt es andere Menschen, die haben und sind in einem Umfeld aufgewachsen, das Gott sehr fern stand. Und Dinge, die anderen, die das aus der Kindheit kennen, völlig klar sind, die sind ihnen völlig unbekannt, fremd. Sie verstehen manche fromme Vokabel nicht. Genauso muss es wohl in Ephesus damals gewesen sein. Da bestand zwischen Heiden und Juden gewaltige Unterschiede. Das Judentum als Träger der göttlichen Offenbarung, sie wussten schon lange von Gott, sie hatten viele göttliche Verheißungen, sie kannten manches auswendig, weil es immer wieder auch in den Gottesdiensten gelesen wurde. Übrigens, in der Synagoge konnte jeder sich so eine Rolle fordern und dann auch ein Stück daraus lesen. Jesus hat das manchmal gemacht. Denken wir an eine Begegnung in Kapernaum, wo er dann eine Stelle liest, die ganz klar zeigt, dass er der Messias war. Die Heiden dagegen hatten keine Ahnung. Sie kannten weder die Verheißung, noch hatten sie auf Gott oder gar Christus gehofft und gewartet. Sie wussten gar nicht darum. Innerlich und äußerlich, ich will's mal so nennen, unbeschnitten, hatten sie keinen Anteil am Volk Gottes. Und diese Unterschiede in der Herkunft führten dann manchmal zu Spannungen. Untereinander zu gegenseitiger Ablehnung. Und so hatten die jungen Christengemeinden damals auch ihre Probleme. Und Paulus, er hat nicht selber geschrieben, er hat immer diktiert, manchmal im Gefängnis oder sehr oft. Viele seiner Briefe hätten wir gar nicht, wenn der gute Mann nicht ins Gefängnis gekommen wäre. Er hätte gar nicht die Zeit gehabt. Wir sehen, dass auch negative Wege manchmal doch etwas Gutes haben. Wir sehen das nur nicht gleich. Uns schmeckt das dann auch nicht. Warum diese Hitze im Moment? Und sonst haben wir uns immer nach Sonne gesehnt. Warum diese Durststrecke? Und manches sieht man dann von hinten oder von etwas weiterem Abstand, zeitlich auch, dann ganz neu. In unserem Text finden wir eine unglaublich gute Nachricht. Alle sind zur Gemeinschaft mit Christus eingeladen. Alle. Egal, ob sie groß oder klein, jung oder alt, fromm oder nicht so fromm sind, alle sind eingeladen. Er wendet sich an die ihm Fernstehenden und an die Nahen und bietet ihnen allen seinen Frieden an. Vers 17 und 18, ich lese es nochmal. Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn Christus haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Hier werden alle Menschen zur Gemeinschaft mit Gott und untereinander durch Christus eingeladen. Wer sich den Wochenspruch in der Losung mal heute angeschaut hat, hat es jemand getan, zufällig? Genau, es ist eigentlich genau der gleiche Satz, nur von Christus selber gesprochen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch schwitzen lassen. Nein, Ruhe geben, erquicken, beschenken. Hier werden also Menschen zu Christus gerufen und die Kluft zwischen Juden und Christen oder Heiden, die damals bestand, ist durch ihn überbrückt worden. Er ist der neue, so wie es bei Jesaja heißt, lebendige Weg. Im 14. Vers dieses Kapitels, das ist etwas vor dem Textbeginn, den ich gelesen habe, da heißt es, Christus ist unser Friede. Vers 14. Dieser Zugang zur Gnade Gottes durch das Opfer Jesu für uns alle gebahnt, Ostern ist schon ein bisschen her, aber wir erinnern uns. Und die Trennung zwischen uns und Gott und auch untereinander ist beseitigt. Und durch diese Tat bekommen wir die Gerechtigkeit Gottes geschenkt. Unser Glaube ist die Hand, die es ergreift und nimmt. Hier ist etwas Neues an die Stelle des Gesetzes und des Abmühens getreten. Es wird uns geschenkt. Gerechtigkeit aus Gnade. Und durch seinen Heiligen Geist will er zugleich uns ein neues, hörbereites, liebendes Herz schenken. So werden alle die Fernstehenden und die Nahestehenden durch Vergebung und Annahme Christi durch den Glauben zu Kindern Gottes. Trotz unterschiedlicher Voraussetzungen, und das mag man jetzt bedauern oder nicht so, auch ein gläubiges Elternhaus hat manchmal so seine Probleme, da wachsen die Kinder manchmal auch so rein und haben dann gar nicht so diesen Entscheidungsmoment. Also es ist nicht nur alles positiv, und die anderen können auch nicht sagen, na ja, mir fehlt das alles. Der Herr sorgt dafür, dass wir das nachholen. Trotz unterschiedlicher Voraussetzungen sind wir alle eingeladen. Und unterschiedlich ist eigentlich vielleicht nur der Wissensstand. Erlösungsbedürftig sind wir alle. Wir leben von der Gnade Gottes in Christus, Tag für Tag. Ich brauche immer wieder, wenn ich hier oder da versagt habe, seine Gnade. Und dieses Wissen, ja, dass ich es nicht alleine kann, sondern immer meinen Gott brauche. Sein Wort, seine Ermutigung, ob fromm oder nicht fromm, das eint uns. Mir ging es vor kurzem nicht so gut, hatte mit dem Bein Probleme, ich habe sie immer noch ein bisschen und das Stehen ist schon Gnade hier, bis hinten im Rücken und zieht das Bein runter. Ich habe gebetet, ich habe Übungen gemacht, aber es ist sehr hartnäckig und geht sehr langsam weg. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, dass es so langsam weggeht. Aber eins weiß ich, ich stand eines Nachts auf, ich nehme so eine Tablette, die so ein bisschen auch treibt, und da muss man dann auch mal aufstehen. Und ich bin so auf dem Wege an einen bestimmten Ort, Platz, Stelle, und da höre ich dann in meinem Innern, meine Liebe hört nie auf. Und in dem Moment habe ich gefühlt, er ist bei mir. Er durchflutet mich gerade Und ich habe gesagt, danke für deine Liebe und ich weiß, dass du bei mir bist. Auch wenn ich nicht alles verstehe, aber ich weiß, du bist da und du tröstest mich jetzt. Ja, wir alle sind erlösungsbedürftig, habe ich gesagt. Und Christus hat uns zusammengestellt, große und kleine Menschen, die ihn schon ein wenig kannten und Menschen, die ihn noch nicht kannten. Und er hat uns am Kreuz mit Gott versöhnt. Und der Geist der egoistischen Ich-Liebe wird ersetzt durch einen Geist der Versöhnung. Und durch diese Beziehung, neue Beziehung zu Gott, werden wir in seine Familie hineingeboren. Und Gott schenkt uns doppelten Frieden. Es ist ein Friede mit Gott und ein Friede untereinander. Und in der Gottesfamilie gibt es so ganz unterschiedliche Menschen. Es ist aber ein Gott der Vielfalt, der sie geschaffen hat. Er hat uns als Originale geschaffen. Wäre ziemlich langweilig, wenn wir alle gleich wären. Wir sollen einander bereichern, ergänzen, vielleicht auch manchmal ein bisschen nerven. Wisst ihr warum? Damit die Ecken und Kanten weggehen in unserem Leben. Wir mögen das nicht so, diese Reibung, aber es gehört auch dazu. Welch eine Fülle göttlicher Liebesgedanken begegnet uns in den Glaubensgeschwistern. Wenn du in Urlaub warst, wie geht es dir? Freust du dich, wenn du die altbekannten Gesichter denn nach ein paar Wochen wieder siehst? Oder sagst du auch, die kenne ich alle schon? Gemeinschaft mit Gott ist immer auch Gemeinschaft untereinander. Nie ohne meine Brüder und Schwestern im Glauben. Und diese Gemeinschaft entsteht, wo Jesus die Mitte ist, wo wir uns von seinem Geist wirklich Liebe schenken und durch Liebe leiten lassen. Wir sind alle noch Werdende. Und diese Alltagswirklichkeit wird sich nur dadurch verändern, dass wir Liebe, Annahme und Vergebung leben. Wir brauchen dazu Jesus. Wir können das nicht allein. Wir mühen uns vielleicht recht und schlecht, aber wir brauchen immer wieder, ja, seinen Nachschub, seine Hilfe. Der Geist Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, auch mit Liebe. Aber wir brauchen immer, und das ist wie bei den Waschmitteln, eine Nachfüllpackung. Ist etwas günstiger. Manche kaufen das, dann braucht man nicht den Behälter gleich wieder mitbezahlen. Den Behälter haben wir schon. Also kauf öfter eine Nachfüllpackung, das ist gut. Und hier steht nun, ich habe als zweiten Punkt hier überschrieben, alle, die sich einlassen, laden lassen, haben Zugang zum himmlischen Vater und ein Bürgerrecht im Reiche Gottes. Himmlische Herrlichkeit eingeschlossen. Im Neuen Testament ist vom Reich Gottes immer wieder die Rede. Es gibt übrigens 7, und das ist die Vollzahl, Gleichnisse vom Himmelreich. Kann man alle so ziemlich wie eine Perlenkette aufgereicht im Neuen Testament finden. Zum Beispiel Matthäus 13. In seiner jetzigen Form ist es noch ein verborgenes Reich. Wir finden es auf keiner Landkarte, es ist nicht eingezeichnet, weder in Europa noch in Asien noch in Amerika und in Afrika auch nicht. Und Jesus hat verraten, warum das so ist. Er hat in Lukas 17, 21 steht dieser Satz und er sagt es zu seinen Jüngern, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Jeder, der Zugang zum himmlischen Vater im Glauben diesen Weg beschreitet, hat nun auch himmlisches Bürgerrecht. Das bedeutet Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit seinen Kindern. Das bedeutet, in der Gemeinde Jesu dazuzugehören und zu Hause zu sein. Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ist ja interessant, dass Gott im Alten Testament ein Volk sich erwählt. Und dann schreibt auf einmal, ich glaube bei Jesaja steht es, ich werde mir ein Nichtvolk erwählen. Wenn wir Gottes Volk aus den Heiden sehen, zum Beispiel, und Juden sind auch dabei, ehemalige, dann sind die aus allen Stämmen und Nationen ein Nichtvolk. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Himmelsbürger, das ist grundlegend anders als ein Gast oder Fremder zu sein, sondern einer, der bei Gott Heimatrecht hat, wie es vorher ohne Christus nicht der Fall war. Ob einst Jude oder Heide, wir dürfen nun als Nichtvolk aus allen Stämmen und Nationen zu diesem neuen Volk der Gemeinde Gottes gehören. In verschiedenen Bildern beschreibt Paulus hier am Ende des Kapitels die Gemeinde Jesu. Zuvor noch ein kleiner Exkurs. Es gibt immer wieder, auch unter den Gläubigen, Menschen, die eine Gastrolle spielen, aber nicht so richtig bei Gott zu Hause sind. Vielleicht haben sie mal einen guten Anfang gemacht, aber dann ja, sind sie abgelenkt worden. Der Feind ist da sehr schlau und versucht hier und da uns zu ködern, uns zu beschäftigen, manchmal mit Sorgen, manchmal mit Glück, einfach um uns abzulenken. Diese Menschen sind vielleicht neugierig geworden, sie haben Gottes Hilfe erfahren, vielleicht eine Gebetserhörung, sie haben sein Eingreifen erlebt. Aber es steht nicht umsonst, gerade in den Psalmen immer wieder, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sind so vergesslich. Das ist alles so schnell. Ja, im ersten Augenblick sind wir richtig froh und dankbar und dann wird das so langsam etwas schwächer. Sie bleiben nicht dran. Sie haben vielleicht nie so eine richtige Lebensübergabe vollzogen. Sie sind Menschen des Augenblicks, wie Jesus in Matthäus 13, 20, 21 sagt. Schnell begeistert und ebenso schnell abgelenkt. Und dann wird anderes wieder wichtiger. In einem der Gleichnisse vom Himmelreich heißt es, der gute Same ging auf, aber dann kamen die Unkräuter. Und die wuchsen schneller und überwucherten das. Ob wir nun Gäste oder Fremdlinge im Reich Gottes sind, kann man an ein paar Fragen ganz gut ablesen. Welchen Stellenwert hat eigentlich Jesus in meinem Leben? Ist er wirklich die Mitte? Ist er mir wirklich wichtig? Oder geht's mir wie manchem, der Tag ist lang, es ist viel Geschäftigkeit da und man ist nicht so richtig zur stillen Zeit gekommen und abends ist man auch so müde und ja, ich habe das mal so gehört von jemand, dann sage ich, bete ich ganz schnell und sage, lieber Herr, ich bin so müde, gute Nacht. Also, welchen Stellenwert hat er? vertraue ich ihm? Frage ich nach seinem Willen? Oder habe ich so einen Weg mir ausgedacht und dann bete ich lieber Gott segne ihn, diesen Weg. Und wenn er dann Nein sagt und einen anderen Plan für mich hat und den durchkreuzt, dann bin ich vielleicht sauer. Seid ihr nie gewesen, aber vielleicht doch. Einfach mal nachdenken. Komme ich in seinen Führungen zur Ruhe? Auch wenn ich nicht jeden Schritt dieses Weges verstehe. Als das Internet aufkam, da gab es diesen Werbeblock. Ich bin drin. Ich glaube, Boris Becker hat das damals gesagt. Ich bin drin. Können wir das auch vom Reich Gottes sagen? Ich bin drin. Ich bin immer noch drin. Ja, ich will deinen Weg mit dir gehen, Herr. Hilf mir immer wieder in deiner Freundlichkeit und Liebe. Der Bibeltext hat deutlich gemacht, wir sind alle mal Fremdlinge und Gäste gewesen bei Gott. Aber das mit dieser Durchgangsstation, das dürfte keine Dauereinrichtung werden. Dass unser Glaube Wellenbewegungen hat und wir mal besser drauf sind als an anderer Stelle, das ist schon so. Aber wenn wir dann merken, es läuft nicht so, dann sagt der Hebräerbrief, lasst uns aufschauen auf unser Versagen. Nein, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Elia fragte einst seine Zeitgenossen auf dem Berg Karmel, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? 1. Könige 18, 21. Auch wir leben in einer Gesellschaft, wo man sich nicht gerne festlegt. Vieles soll unverbindlich bleiben. Man lässt sich gerne noch ein Türchen offen. Aber ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, hat mal jemand gesagt. Und er hatte recht. Die Gnade Gottes und sein Bürgerrecht werden uns auch nicht unbefristet angeboten. Wir können es verpassen. Wir können es vermasseln, wenn wir die Entscheidung immer wieder vor uns herschieben. Letzter Gedanke, wir haben eine hohe Berufung von Gott. Und in vier Bildern wird sie hier uns vor Augen gestellt. Erstens, wir haben das Vorrecht, Bürger im Reich Gottes und Volk Gottes zu sein. Das haben wir schon ein bisschen angedacht. Als Menschen aus allen Nationen vollwertige Bürger von Gottes neutestamentlichem Volk seiner Gemeinde. Das dürfen wir sein. Und da gilt nicht mehr, ja, Jude oder Heide, fromm oder nicht so fromm, in Christus eins geworden, Mitbürger der Heiligen. Heilige, was sind das? Die gibt's nur in der katholischen Kirche, oder? Die Heiligen von Lauenburg. Das sind Menschen, die gehören durch die Erlösung Christi zu Gott. Er ist der Heilige und wenn wir zu ihm gehören, sind wir es auch. Eine hohe Berufung und zugleich ein Geschenk, nicht etwas, was ich mir erarbeitet habe, wie so ein Pokal oder eine olympische Medaille. Zweitens, wir sind Gottes Hausgenossen. Das Vorrecht, zur Familie Gottes zu gehören, seine Kinder sein zu dürfen, können wir nicht hoch genug einschätzen. Es gibt eine ganz neue Qualität der Beziehung zum allmächtigen Gott. Wir dürfen zu ihm Vater sagen, Abba, lieber Vater. Wir dürfen zu ihm Tag und Nacht kommen. Mit allem, was dich bewegt. Du kannst ihm die Ohren vollnölen und du kannst ihn anbeten. Du kannst ihn loben, kannst ihm danken. Aber du kannst ihm auch sagen, Herr, damit komme ich nicht klar. Erklär mir das doch mal. Oder da habe ich doch wieder ins Fettnäpfchen getreten, da habe ich doch wieder versagt, Herr. Und er wird dir sagen, ich mag dich doch. Ich hab dich lieb. Er hört mir zu. Und ich lerne es, seine Stimme zu hören. Durch sein Wort oder auch auf andere Weise, wie er in meine Gedanken spricht. Manchmal ist es auch irgendwer anders, der dir ein Wort sagt und du merkst, Gott spricht zu dir. Manchmal ist es ein Wort Gottes, das dir in den Sinn kommt. Manchmal ist es so, ja, auf dein Gebet hin, dass du ganz gewiss wirst, das meint Gott jetzt. Du hast jederzeit eine Audienz, Möglichkeit, wenn du sie nutzt. Bei der höchsten Autorität in Himmel und Erde. Durch Jesus haben wir Zugang zum Vater. Immer. Und Kinder sind auch Erben. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Vor allen Dingen ist dieses Erbe die ewige Lebensgemeinschaft, die der Tod auch nicht aufheben kann. Das dritte Bild, wir sind lebendige Steine, eingefügt in den Tempel Gottes. Hier ist das Bild vom Hausbau für Gottes Volk gebraucht. Vers 20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus der Eckstein ist. Bei Torbögen gibt es diesen Schussstein oder auch Eckstein. Das ist der ganz mittlere, der alles zusammenhält. Wenn du den rausnimmst, dann geht's klack und der Torbogen ist weg. Der Eckstein, das ist der Stein, nach dem die ganze Mauer ausgerichtet ist. Wenn der nicht da wäre, wäre sie krumm und schief. Und so ist Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens von dir und mir und seiner Gemeinde. Hebräer 12,2 sollte man auswendig können. Wirst du immer wieder brauchen. Dass du wegsiehst, das ist ganz wichtig, dieser Perspektivwechsel. Wegsiehst von dir selber, wegsiehst auch von den anderen, die genauso Fehler machen wie du. Aufsehen auf den, der alles wieder gerade gebügelt hat, Christus. Dieses Bild zeigt, Gott hat einen bestimmten Plan und Platz, wo wir ihm, du und ich, an der richtigen Stelle dienen können. Und es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dich dort einzupassen, mit dem Mörtel der Liebe mit den anderen zu verbinden. Wenn Steine lose aufeinander geschichtet sind, manchmal sieht man das noch in alten Höfen, dann haben sie so Feldsteine als Mauer gebildet. Nicht sehr haltbar. Ohne diese feste Verbindung von Mörtel ist eine geschichtete Mauer. Ich weiß noch, ich hatte einen Onkel, er lebt nicht mehr, er lebte in Wiesbaden. Und sein Haus und auch sein Garten war an einer Hanglage, und zwar sehr steil. Und es ging nur, der Garten bestand nur aus, ja, so ähnlich wie bei Weinbergen, immer so aus verschiedenen Ebenen, und dann war immer eine Mauer. Und diese Mauern waren aus losen Steinen. Und wenn es da mal richtig regnete, dann musste er immer wieder dabei und einiges in Ordnung bringen. Als Kind oder als junge Person bin ich oft bei ihm gewesen und uns verband so eine, ja, möchte schon sagen, Seelenverwandtschaft. Er war gläubig und habe meinen Vater früh verloren und er war dann doch ein Stück weit immer wieder auch da und hat mich begleitet. Da habe ich diese Mauern kennengelernt. Wenn Stürme, wenn Anfechtungen kommen, hält so eine aufgeschichtete Mauer nicht so richtig. Darum will uns der Geist Gottes mit dem Mörtel der Liebe miteinander verbinden. Viertens, und das ist schon der letzte Gedanke, wir sind berufen, mit unserem Leben ein Tempel Gottes im Geist zu sein. Es gibt keine größere und innigere Verbindung zu Gott als die durch seinen Geist. Und dadurch schenkt er uns, da der Geist Gottes in uns ist, all die herrlichen Segnungen seiner Gegenwart. Wer die kennenlernen will, der lese Epheser 1, das Kapitel zuvor. Durch diese Gegenwart des Heiligen Geistes können wir erkennen, was Gott in der Tiefe seines Herzens empfindet, was ihn bewegt, was er uns durch seinen Geist zeigen möchte. Und auch unsere Herzensanliegen, die wir im Gebet vielleicht äußern, die übersetzt er. In der richtigen Weise, manchmal stammelst du dir ja was zurecht und hab keine Angst. Bete, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Du kannst nicht falsch beten, weil der Heilige Geist es richtig übersetzt. Wenn du es nicht glauben willst, Römer 8, 26, 27 steht so etwas. Beten ist also der heiße Draht zum Herzen Gottes. Und dein Gott hat Acht auf dich. Vers 21, 22. In ihm, Christus, zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Näher geht's nicht. Er ist in dir. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, bevor Pfingsten geschah, ich und der Vater, wir werden kommen, durch den Geist in euch Wohnung zu machen. Dieser Bau der Gemeinde soll wachsen und aufgebaut werden. Dein Leben soll aufgebaut werden zu einem Tempel, in der Gottes Gegenwart und Herrlichkeit zu finden sind. Dann strahlt etwas aus dir heraus, nicht weil du einen 100-Mark-Schein gefunden hast, hätte ich bald gesagt, aber die gibt's ja gar nicht mehr. Aber ihr wisst, was ich meine. Nicht weil dir irgendwas Gutes passiert gerade ist, sondern weil du spürst, dein Gott hat dich lieb. Das ist viel mehr wert als 100 Euro. Die Gemeinde soll wachsen. Und auch hier ist Christus der Baumeister. Und nur wenn er in der Mitte seiner Gemeinde der Herr ist, dieser Eck und Schlussstein, der alles zusammenhält durch seine Liebe, dann wird das gelingen. In der Welt geht's immer nur darum, manchmal leider in der Gemeinde auch noch, wenn man das noch nicht abgelegt hat, wer ist der Größte? Und Jesus hat diese Frage endgültig geklärt. Wer der Größte unter euch sein will, der sei aller Diener. Matthäus 20, 26. Und wenn wir das tun, wenn wir darauf eingehen, wenn wir uns darauf einlassen, gibt es Frieden in unserem Herzen, in unserem Leben, in der Gemeinde Jesu. Geben wir ihm Raum. denn er ist unser Friede. Er eint uns bei aller Unterschiedlichkeit. Und wir brauchen auch nicht drängeln, weil das Höchste, was wir haben können, hat er uns schon geschenkt. Wir dürfen seine Kinder sein, ewig leben in seiner Herrlichkeit. Und das ewige Leben fängt hier schon an, weil diese Freude und diese Gnade Gottes und dieses Beschenktwerden hier schon da ist. Zwar noch nicht in der ungeheuren Fülle, die es einmal oben in der Herrlichkeit sein wird, und doch reichlich und genug erfüllt allen unseren Mangel aus. Amen.